Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unser Hauptthema heute, die UNO-Antirassismus-Konferenz in Genf. Irans Präsident attackiert erneut Israel, westliche Delegationen verlassen den Gipfel. Und Israel protestiert gegen die Schweiz und ruft seinen Botschafter aus Bern zurück. Berichte, Gespräche, Analyse. Weitere Themen dieser Sendung: Die Invalidenversicherung deckt vermehrt Betrüger auf, gegen das Loch in der Kasse hilft das wenig. Die SBB will mehr als 2 Milliarden Franken für 59 neue Züge ausgeben. Später dann Feinkost aus Wien mit bitterem Nachgeschmack und bittere Voten einer zunehmend frustrierten Gesellschaft, das Dossier aus Lettland. Hier im Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Diplomatische Hektik in Genf heute. Der iranische Präsident ist erstens schon mal da und wiederholt zweitens seine provokativen Thesen, speziell zur Politik Israels. Die Folge: Proteste, Leute verlassen den Saal. Fredrik Steiger ist in Genf, er fasst die Ereignisse um die und in der UNO-Menschenrechtskonferenz zusammen.
Die Schweizer Außenministerin Micheline Calmiret dürfte nachträglich glücklich sein über ihren Verzicht, an der Eröffnung der UNO-Weltkonferenz gegen Rassismus aufzutreten. Denn der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad, der als erster Landesvertreter sprach, bestätigte die schlimmsten Befürchtungen. Sein Auftritt begann gleich tumultös.
Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina.
Demonstranten bezeichneten ihn schon nach seinen ersten Worten als Rassisten und mussten von Saalordnern entfernt werden. Ahmadinejad bewies dann aber sogleich, dass sie nicht Unrecht hatten, als er den Zionismus als Inbegriff des Rassismus bezeichnete, anti-israelische Tiraden ritt und von einer jüdischen Weltverschwörung sprach. Dutzende von Delegierten, vor allem jene aus den EU-Ländern, verließen darauf demonstrativ den Saal. Von den Verbleibenden quittierten die einen, vor allem Vertreter muslimischer Länder, die Worte des Iraners immer wieder mit tosendem Applaus, während andere Buhrufe wählten. Nach dem Ende von Ahmadinejads Rede hielt der kenianische Konferenzpräsident allen eine Standpauke, wobei Ahmadinejad mitgemeint war. Er rufe alle dringend dazu auf, sich weniger störend aufzuführen. Der nächste Redner, Norwegens Außenminister Jonas Gahr Støre, verzichtete auf seine vorbereitete Rede und kritisierte den Auftritt des iranischen Präsidenten aufs Schärfste.
Spreading policies of fear and promoting an indiscriminate message of intolerance.
Er habe der Rede die Botschaften Hass, Angstmacherei und Intoleranz entnommen. Der Iran distanziere sich mit solchen Worten von der übrigen Weltgemeinschaft. Klar ist, Ahmadinejads Auftritt zeigte nicht zuletzt, wie vergiftet die Atmosphäre auf der UNO-Antirassismus-Konferenz ist.
Zur UNO-Konferenz in Genf auch Fragen über die Folgen für die UNO. Fragen über die Beziehung des Westens mit Teheran. Außenexperte Volker Perthes gibt Antwort. Und Fragen zur Beziehung Schweiz-Israel. Zuerst aber die Meldung des Tages und die hat Christian Lüscher.
Der US-Softwarehersteller Oracle will den Computerkonzern Sun Microsystems übernehmen. Für den Kauf bezahlt Oracle insgesamt 7,4 Milliarden Dollar. Sun Microsystems gilt seit längerem als Übernahmekandidat. Eine geplante Fusion mit dem Computerhersteller IBM ist vor kurzem gescheitert. Oracle ist einer der weltweit größten Anbieter von Datenbanksoftware. Sun Microsystems ist auf den Bau von Großrechnern spezialisiert. Die Bank of America, eine der führenden US-Banken, hat im ersten Quartal des Jahres 4,2 Milliarden Dollar verdient. Die Einnahmen seien dabei auf das Rekordniveau von 36 Milliarden Dollar gestiegen, teilt die Bank mit. Ende letzten Jahres hatte die Bank of America erstmals seit mehr als 10 Jahren einen Verlust verzeichnet und musste staatliche Hilfe von 46 Milliarden Dollar in Anspruch nehmen. Trotz des unerwartet großen Gewinns zeigt sich die Bank of America für die nähere Zukunft skeptisch. Im Norden von Sri Lanka hat die Armee nach eigenen Angaben eine Verteidigungslinie der tamilischen Rebellen durchbrochen. Daraufhin sind Tausende von Zivilpersonen aus dem Gebiet der Rebellen geflohen. Die tamilischen Rebellen hätten nun 24 Stunden Zeit, sich zu ergeben, so die Warnung der Armee. Danach werde eine Militäraktion gestartet. Im Gebiet der Rebellen sitzen nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gegen 100.000 Zivilisten fest. Auch Hilfsorganisationen haben keinen Zugang. Die Justizbehörden in Iran wollen die Verurteilung einer iranisch-amerikanischen Journalistin überprüfen. Der oberste Richter des Landes hat ein rasches und faires Berufungsverfahren angeordnet. Der Erlass wird von Beobachtern als ungewöhnlich eingestuft. Die 31-jährige Journalistin war am Wochenende wegen Spionage zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Sie arbeitete in Iran für britische und amerikanische Medien. In der Schweiz gehen seit dem vergangenen August die IV-Stellen verstärkt gegen Betrüger vor und die Anstrengungen zeigen Wirkung. In den ersten 6 Monaten haben Spezialisten Dutzende Betrugsfälle aufgedeckt, 80 Invalidenrenten wurden gestrichen oder gekürzt. Laut dem Bundesamt für Sozialversicherungen werden damit 24 Millionen Franken eingespart. Insgesamt bearbeiten die IV-Stellen 1400 Verdachtsfälle. Die SBB will 59 neue Doppelstockzüge kaufen und investiert dafür über 2 Milliarden Franken. Laut SBB ist das die größte Ausschreibung, welche die Bahn je gemacht hat. Bis in 4 Jahren sollen die neuen Züge verkehren können. Sie werden im Fernverkehr eingesetzt und ersetzen altes Rollmaterial. Zudem will die SBB die bestehende Flotte verstärken, weil immer mehr Passagiere die Bahn benutzen. Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss hat ihren ersten Langstrecken-Airbus des Typs A330-300 in Betrieb genommen. Das Flugzeug mit dem Namen Schwyz hob mit fast 230 Passagieren an Bord um 13 Uhr vom Flughafen Zürich ab mit Ziel New York. Die Swiss will dieses Jahr 3 weitere A330-300 in Betrieb nehmen. Die neuen Flugzeuge brauchen weniger Kerosin, stoßen weniger CO2 aus und bieten mehr Komfort. In der Schweiz hat die Stiftung Anti-Doping im letzten Jahr fast 2000 Dopingkontrollen durchgeführt. 13 Mal wurden Personen positiv getestet, nahezu die Hälfte auf Cannabis. Das sind leicht mehr Verstöße als im Jahr zuvor. Blutkontrollen gab es aus finanziellen und personellen Gründen keine. Die meisten Kontrollen wurden in den Sportarten Leichtathletik, Rad, Ski und Snowboard sowie Fußball durchgeführt. In Zürich ist heute Sechseläuten. Punkt 18 Uhr haben die Zünfter traditionell den Böck angezündet. Je schneller sein Kopf explodiert, desto besser soll, so sagt der Volksmund, der Sommer werden. Unter den Ehrengästen sind in diesem Jahr Bundespräsident Hans-Rudolf Merz, Altbundesrat Christoph Blocher und Armeechef André Blattmann. Gastkanton am diesjährigen Sechseläuten ist Schaffhausen. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 5.065 Punkten, minus 2,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 7.914 Punkten, minus 2,7%. Der Euro wird zu einem Franken 51,26 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 17,21. Das Wetter. Am Abend sind noch lokale Schauer oder einzelne Gewitter möglich. Morgen scheint im Norden mit hochnebelartiger Bewölkung nur zeitweise die Sonne. Tagsüber sind lokale Schauer und am Abend auch einzelne Gewitter möglich. Im Süden wird es vor allem am Nachmittag wieder sonniger. Mit Quellwolken gehen aber nochmals einige Schauer nieder. Die Höchsttemperaturen liegen in der ganzen Schweiz bei 16 bis 20 Grad. Am Mittwoch ist es in der ganzen Schweiz meist sonnig, die Temperaturen steigen dabei im Norden auf 20, im Süden auf 24 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und 4, und mit diesen Themen geht es hier weiter. Von Detektiven und Mäusen. Die Invalidenversicherung kämpft gegen die Betrüger und leere Kassen. Wenn Paulus Saulus unterstützt, wieso sich Nelson Mandela hinter Jacob Zuma stellt, südafrikanische Parteipolitik. Mai Mai Meindl, Wiener Feinkost liegt Österreich schwer auf dem Magen. Und mitten im Baltikum sieht die Zukunft düster aus. Unzählige Letten verlieren ihre Stelle und wenden sich von der Heimat ab, das Dossier aus dem Norden Europas. Unser Hauptthema bleibt die Antirassismuskonferenz der UNO in Genf. Die Beiträge verschieben sich aber etwas nach hinten. Wir beginnen deshalb mit den Detektiven. Und die überführen seit etwa einem halben Jahr IV-Betrüger, mit Erfolg, wie der Bund jetzt ein erstes Mal bilanziert hat. Doch das gähnende Loch in der Invalidenversicherungskasse stopft dies nicht einmal annähernd. Weitere Sparmaßnahmen sind deshalb bereits in Vorbereitung. Das Hauptziel, die heutige Faustregel «Einmal Rente, immer Rente», soll künftig nicht mehr gelten. Nathalie Christen.
Ein wackeliges Schwarz-Weiß-Video eines IV-Detektivs. Ein Mann räumt munter Schnee und reinigt sein Motorrad, obwohl er angeblich nur noch einen Arm benutzen kann. Indem IV-Chef Alard Dubois-Raymond dieses Video an einer Medienkonferenz vorführte, machte er auch symbolisch klar, bei der IV weht ein schärferer Wind.
Es ist auch ein Signal an die Öffentlichkeit, das ist richtig. Wir zeigen, Betrug darf nicht sein in der Invalidenversicherung. Wir gehen konsequent und systematisch dagegen vor. Und wir sparen, wo wir immer können, in der Invalidenversicherung, auch bei Betrug.
Doch der Spareffekt ist bescheiden. Nur gerade 50 Millionen Franken pro Jahr werde die IV mit Betrugsbekämpfung sparen können, schätzt ihr Chef Dubois-Raymond. Das sind lediglich ein paar Prozent des jährlichen IV-Defizites von 1,5 Milliarden Franken.
Es leistet einen kleinen Beitrag zur Sanierung, aber es ist nur ein ganz kleiner Beitrag. Es braucht weitere Sparmaßnahmen und es braucht aber auch zusätzliches Geld.
Mit dem zusätzlichen Geld spricht der IV-Chef die Abstimmung vom Herbst an, wenn die Stimmberechtigten entscheiden, ob die Mehrwertsteuer vorübergehend steigen soll zugunsten der IV. Saniert wäre die Invalidenversicherung damit jedoch noch längst nicht. 1 Milliarde Franken müsste noch gespart werden. Und dies, obwohl die letzte IV-Revision dazu führte, dass es viel weniger neue IV-Rentner gibt als früher, weil gefährdete Menschen frühzeitig erfasst und eher im Job gehalten werden können. Nun soll es um jene Menschen gehen, die bereits eine Rente beziehen. IV-Chef Dubois-Raymond.
Bisher war die Devise sozusagen einmal Rente, immer Rente. Es gibt aber Personen, vielleicht 5% etwa der Rentner, die auch wieder den Weg zurück zum Job finden können.
Doch tun sie es heute meistens nicht. Was versperrt denn heute den Weg zurück in die Arbeit? Nehmen wir das Beispiel einer 50-jährigen Sekretärin mit schweren Depressionen. Seit ein paar Jahren bezieht sie deshalb IV-Rente. Nun fühlt sie sich besser. Ein Halbtagesjob als Kioskverkäuferin würde sie eigentlich reizen. Doch ganz sicher ist sie nicht, ob sie es schaffen würde. Und so lässt sie es bleiben. Denn ein Scheitern beim Wiedereinstieg hat heute schwere Konsequenzen für Menschen wie diese Frau, erklärt IV-Chef Dubois-Raymond.
Sie wissen, wenn ich den Job verliere oder wieder ein gesundheitliches Problem habe, dann habe ich keine Rente mehr, dann stehe ich sozusagen auf der Straße. Und wir wollen die Situation als eines der Elemente verbessern. Technisch heißt das, wir wollen das Wiederaufleben der Rente einfacher machen.
IV-Bezüger sollen also einen Job annehmen können, ohne Angst, nochmals von vorne beginnen zu müssen und ein langwieriges Verfahren zu durchlaufen, vielleicht sogar mit einem Gerichtsprozess, bis sie eventuell wieder eine Rente bekommen. Doch noch eine weitere Hürde steht im Weg zum Wiedereinstieg. Einbußen beim Einkommen.
Heute ist das System leider so, und das ist ein großer Fehler des Systems, wenn Sie eine IV-Rente haben und versuchen, zusätzlich Arbeit zu finden und einen Job zu haben und einen Lohn zu haben, dann kann Ihr Gesamteinkommen dann sinken. Sie werden also bestraft.
Neu soll sich Arbeit auf jeden Fall lohnen. Wie ganz genau IV-Bezüger wieder ins Berufsleben gelockt werden sollen, ist noch unklar. Der Bundesrat wird seine Vorschläge im Detail erst präsentieren. Absehbar jedoch ist, dass so erst etwa die Hälfte des Sparziels erreicht werden könnte, zusammen mit finanztechnischen Änderungen. Für den Rest, also nochmals 1,5 Milliarden, gäbe es zwar Ideen, sagt der IV-Chef, aber die seien noch nicht ausgereift.
Und jetzt nach Genf. Ziemlich viel Aufregung gibt's dort heute vor, während und nach der Antirassismuskonferenz der UNO. Zuerst trifft der Schweizer Bundespräsident seinen iranischen Widerpart, was die neue israelische Regierung zu wütenden Protesten veranlasst. Dann hält Ahmadinejad seine erwartet provokative Rede, was zum Abgang einiger europäischer Vertreter führt, die Schweizer blieben. Als Ergebnis ist jetzt weder von Rassismus noch von Obamas Ausgleichspolitik die Rede, sondern von Eklat. Unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger zu Gründen und Folgen.
Trommeln und Tänze einer südafrikanischen Gruppe zum Auftakt der UNO-Antirassismus-Konferenz. Sie waren beinahe das einzige versöhnliche Element auf dem Treffen, das am Nachmittag außerdem noch von einem provokativen Auftritt des iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad überschattet wurde. Doch schon am Morgen zeigte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon seine Sorge um diese wichtige, aber höchst umstrittene und kompromittierte Konferenz.
I deeply regret that some have chosen to stand aside. I hope they will not do so for long.
Er bedauere, dass manche Staaten sich entschlossen hätten, fernzubleiben und hoffe, dass sie doch noch zurückkehrten. Gemeint waren etwa die USA, Israel, Kanada, aber auch EU-Länder wie Deutschland und Holland. Es gehe heute um sehr viel in diesem Saal.
Mark my words, they are very much at stake in this hall today.
Der UNO-Chef hat recht, denn der sogenannte Durban-Prozess, der vor 8 Jahren in der südafrikanischen Hafenstadt mit der ersten großen Antirassismus-Konferenz begann und ab heute in Genf fortgesetzt wird, ist für die Vereinten Nationen entscheidend. Zum einen geht es um das noch immer gravierende Problem des Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit und der Diskriminierung. Zum anderen soll mit diesem Thema, an dem die Drittweltländer naturgemäß interessiert sein müssen, zugleich versucht werden, die Menschenrechtsidee als universelle Idee zu fördern. Denn an der Ausarbeitung der Menschenrechte waren die nach dem Zweiten Weltkrieg noch mehrheitlich kolonisierten Entwicklungsländer nicht beteiligt. Auch deshalb sehen viele darin bis heute vor allem ein westliches Konzept.
If ever there was a cause in which we can all believe, this is it.
Der Kampf gegen den Rassismus, so betonte Ban Ki-moon deshalb, sei eine Sache, an die alle glauben könnten. Auf diesem Weg soll auch die dritte Welt die Menschenrechtsidee vermittelt bekommen. Doch statt die große Versöhnung scheint nun der Durban-Prozess die große Spaltung herbeizuführen. Daran ändern auch die zweckoptimistischen Aussagen der UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay, wenig.
I am confident that our work at the Durban Review Conference will represent a historic milestone in the fight against racism.
Sie bleibe zuversichtlich, dass mit dem Durban-Prozess ein historischer Meilenstein gelegt werden könne.
Racial discrimination is one of the most widely occurring human rights violations and may even be intensifying as a result of resurgent prejudices and fear.
Das sei umso wichtiger, als die Rassendiskriminierung eine der verbreitetsten Menschenrechtsverletzungen überhaupt sei. Und auch wenn sie selber noch an einen Erfolg bis Ende der Woche glauben will, warnt sie doch bereits.
We should all be mindful that a failure to agree on the way forward would negatively reverberate on the human rights agenda for years to come.
Alle müssten wissen, dass ein Scheitern die Menschenrechtsagenda für viele Jahre belasten würde. Dass dies geschieht, ist durchaus wahrscheinlich. Die UNO selber und vor allem der UNO-Menschenrechtsrat dürften kaum unbeschadet hervorgehen, wenn sich diese Woche in Genf der Graben zwischen westlich-demokratischen Ländern und vor allem muslimischen Drittweltstaaten noch vergrößert. Daran schuld sind gewiss jene Regime, welche die UNO-Antirassismus-Konferenz für ihre Zwecke missbrauchen wollten, aber wohl auch jene westlichen Staaten, welche die Konferenz nun boykottieren und Leuten wie Ahmadinejad das große Wort überlassen. Der russische Spitzendiplomat Juri Boyschenko, der sich stark für einen Kompromiss eingesetzt hat, meint gar:
To be blunt, for me this is very much a signal about the level of commitment or rather lack of political will to address seriously the problems of racism, racial discrimination in Europe and elsewhere in the world.
Das Abseits stehen westlicher Länder zeige ihm, dass für sie der Kampf gegen den Rassismus politisch nicht vordringlich sei. In den Korridoren in Genf ist aus Delegationen aus dem Süden sehr deutlich zu hören, sie hätten beim Entwurf einer Schlussdeklaration nachgegeben und dennoch glänzten nun westliche Staaten durch Abwesenheit. Nichts hätte die Spaltung auf der Genfer Konferenz besser illustrieren können als die Rede Ahmadinejads, der die einen begeistert applaudierten, während die anderen den Saal verließen oder mit Protestrufen reagierten.
Das war Fredrik Steiger aus Genf. Ahmadinejad redet, beschuldigt Israel nicht wirklich überraschend des Rassismus. Die EU-Vertreter verlassen den Saal, das ist sozusagen der erwartete Wirbel. Weniger erwartet war, dass die USA zuvor schon dem Treffen fernbleiben würden und in ihrem Gefolge dann auch einige europäische Staaten. Volker Perthes ist Leiter und Nahost-Spezialist der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Er berät auch die deutsche Bundesregierung in außenpolitischen Fragen. Ich fragte ihn bereits vor dem Auftritt von Ahmadinejad in Genf, ob das Fernbleiben einzelner Länder denn ein sinnvoller Protest sei, wenn man mit dem Iran ins Gespräch kommen wolle.
Ich persönlich bin nicht glücklich darüber, aus im Wesentlichen 2 Gründen. Das eine ist, dass die Staaten der Europäischen Union hier nicht gemeinsam auftreten. Einige Staaten der EU nehmen teil, Frankreich und Großbritannien zum Beispiel, andere eben Deutschland, Niederlande, Schweden und so weiter nicht. Das gibt kein gutes Bild. Das Zweite ist, wir vermitteln ein wenig doch den Eindruck, als hätten wir Angst davor, eine Rede des iranischen Präsidenten zu hören. So haben wir uns nicht immer verhalten, wenn Ahmadinejad in den Vereinten Nationen in der Generalversammlung spricht, dann gehen schon mal die Botschafter raus, aber es bleibt zumindest ein Beobachter sitzen und man boykottiert nicht gleich die Sitzung.
Ausgerechnet die USA bleiben fair. Nun hat ja Präsident Obama eigentlich schon die Hand ausgestreckt und Gesprächsbereitschaft mit Teheran signalisiert. Ist das nicht ein Widerspruch, dann hier doch fern zu bleiben?
Ja, ich glaube, es soll ein Signal sein, gerade auch in Richtung Israel. Die israelische Regierung hat hier ja eine sehr deutliche Kampagne gestartet, aber ich glaube, man hätte auch andere Signale setzen können oder konkreter gesagt, ich glaube, es ist nicht das richtige Signal. Obama hat das richtige Signal gesetzt in einem etwas anderen Zusammenhang jetzt beim Gipfel der amerikanischen Staaten, wo er einfach Präsident Chavez aus Venezuela gewissermaßen mit seinem Charme besiegt hat. Bei allen, die da waren, ist Obama als der rhetorische Sieger hervorgegangen. Und manchmal ist es ja richtig, Populisten wie Chavez oder Ahmadinejad öffentlich zu zeigen, dass das geliebte imperialistische Feindbild, was sie gerne auch innenpolitisch pflegen, in der Realität vielleicht gar nicht so existiert.
Aber Präsident Obama hat das ja eigentlich schon getan. Bei den Sechsergesprächen hat er ja Gesprächsbereitschaft signalisiert, bei den Atomgesprächen.
Ja, das ist richtig. Und wir bekommen ja auch derzeit aus Iran Antworten darauf. Die gehen noch nicht so weit, wie wir das gerne hätten, die sind noch nicht ausformuliert, aber es gibt auf beiden Seiten ein Interesse daran, den Dialog in irgendeiner Form wieder aufzunehmen, miteinander ins Geschäft zu kommen. Da gibt es ganz deutliche Signale, eben auch aus Iran. Ahmadinejad hat eben in den letzten Wochen sich sehr zurückgehalten mit Äußerungen, die man früher von ihm gekannt hat, weil er auch will, dass das Gespräch zustande kommt. Und wenn das unser Ziel ist, wenn das die Strategie ist, die wir gemeinsam als Europäer und Amerikaner beschlossen haben, nämlich eine diplomatische Lösung zu suchen für den Atomstreit, um den es hier ja geht, Iran gleichzeitig regional einzubinden, etwa in die Bemühungen, Afghanistan und Pakistan zu stabilisieren, dann sollten wir an dieser Strategie auch festhalten.
Aber gleichzeitig scheint Ahmadinejad ja der ganzen Welt auf der Nase herumzutanzen und nutzt nun den UNO-Anlass auch als Plattform. Was verspricht er sich eigentlich davon?
Ahmadinejad versucht seit einiger Zeit, auch in Interviews mit westlichen Medien, zu sagen, wir sind überhaupt nicht isoliert. Die Mehrheit der Staaten in der Welt redet doch mit uns. Und wenn er natürlich zu einer UNO-Konferenz gehen kann, als Teilnehmer, als Mitglied der UNO kann Iran das und er dort redet und andere Staaten bleiben weg, dann zeigt er zumindest seinen Unterstützern, seiner Basis im eigenen Land, wir sind nicht isoliert, allenfalls isolieren die Europäer und die Amerikaner sich selbst.
Volker Perthes, Sie plädieren für Offenheit gegenüber Teheran, aber dieses Atomprogramm bleibt ja ein Sicherheitsrisiko. Wie kann der Westen, wie können die USA mit diesem Sicherheitsdilemma umgehen?
Ja, Sie haben recht, es bleibt ein Sicherheitsproblem und deshalb bemühen wir uns um eine diplomatische Lösung. Wenn wir einfach sagen, wir setzen auf Nichtstun, wir setzen auf weitere Isolierung, dann wird möglicherweise das weitergehen, was wir in den letzten Jahren auch gesehen haben. Der Sicherheitsrat beschließt eine Resolution nach der anderen, gelegentlich mit Sanktionen unterlegt, und Iran baut eine Zentrifuge nach der anderen oder 100 Zentrifugen nach den nächsten. Und dies hat uns ja unserem Ziel, das iranische Atomprogramm zumindest so weit einzugrenzen, einzudämmen, dass eine militärische Nutzbarmachung nicht denkbar ist, nicht weitergebracht. Also, und dieser Politikschwenk der Obama-Administration, der sich übrigens bei Bush schon angekündigt hat, ist ganz richtig. Also haben wir gesagt, lasst uns versuchen, mit der gesamten internationalen Gemeinschaft USA, Russland, China, Europäische Union auf eine diplomatische Lösung hinzuwirken, wo eben am Ende des Prozesses sichergestellt werden kann, dass Iran zwar ein friedliches Nuklearprogramm unterhalten kann, dieses aber nicht zu militärischen Zwecken nutzen kann.
Wenn wir nun sehen, dass wir einerseits diese Proteste haben mit Genf, diese Gesprächsverweigerung, andererseits die neuen Töne aus Washington. Wo, denken Sie, stehen wir? Also ist man schon einen Schritt weiter bei der Offenheit oder was wiegt schwerer?
Nein, wir stehen am Anfang eines Prozesses. Am Anfang eines Prozesses, wo beide Seiten, also die großen Spieler hier, Washington und Teheran, sagen, wir wollen diesen Konflikt aus dem Weg räumen. Wir wollen miteinander ins Geschäft kommen. Gleichwohl haben beide Seiten noch unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Ahmadinejad, interessanterweise übrigens aber auch sein Gegenkandidat bei den Präsidentschaftswahlen, die im Juni stattfinden werden, sagt, wir werden auf die Anreicherung, also auf die Urananreicherung nie verzichten. Die Amerikaner, Europäer sagen heute, naja, der Verzicht auf die Urananreicherung muss keine Bedingung dafür sein, dass wir miteinander sprechen, aber es ist jedenfalls das Ziel unserer Verhandlungen mit euch. Das heißt, wir haben die Bereitschaft, miteinander zu sprechen, aber wir haben auch sehr unterschiedliche Ziele. Am Ende des Prozesses lässt sich vielleicht eine Formel finden, wie man hier ein Stück weit von Konsens schafft, der Sicherheit und Vertrauen herstellt. Aber soweit sind wir noch lange nicht.
Informationen und Analyse von Volker Perthes. Der Nahostexperte leitet die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Nicht nur der Iran geriet in die Kritik heute, mit ihm geriet auch die Schweizer Außenpolitik ins Kreuzfeuer. Israel zieht aus Protest seinen Botschafter zurück. Das ist die Antwort darauf, dass Bundespräsident Merz den iranischen Präsidenten Ahmadinejad begrüßt und ihm nicht, wie von Israel erwünscht, aus dem Weg gegangen ist. Inlandredaktor Dominik Meyer über Schweizer Außenpolitik in einer weiteren heiklen Phase.
Die jüngste Entwicklung wird das Verhältnis zwischen der Schweiz und Israel wohl nur kurzfristig trüben. Die harsche israelische Reaktion auf das Treffen Merz-Ahmadinejad war absehbar. Nicht erst seit dem Antritt der neuen rechten Regierung reagiert Israel laut und heftig, wenn befreundete Staaten mit dem Iran sprechen. Es ist legitim, dass Israel das Treffen mit dem Erzfeind Ahmadinejad verurteilt, der auch heute in Genf die Weltgemeinschaft mit Tiraden gegen Israel provozierte. Die Verstimmung zwischen der Schweiz und Israel dürfte aber kaum von Dauer sein, das sagen diplomatische Beobachter. Die beiden Staaten sind und bleiben befreundet, auch die wirtschaftlichen Beziehungen sind eng. Bleibt die Frage, weshalb Bundespräsident Merz Ahmadinejad gestern überhaupt getroffen hat. Drehen wir die Frage um. Was, wenn er den iranischen Präsidenten nicht getroffen hätte? Es wäre aus Schweizer Sicht eine verpasste Chance gewesen, hört man in Diplomatenkreisen. Die Schweiz legt im Nahen Osten traditionell Wert darauf, mit allen Seiten zu sprechen. Und der Dialog mit dem Iran hat besonderen Stellenwert. Seit rund 30 Jahren vertritt die Schweiz die Interessen der USA in Teheran und führt seit 6 Jahren einen Menschenrechtsdialog mit dem Regime. Allerdings, und auch das muss gesagt werden, mit spärlichem Erfolg. Der Iran tritt Menschenrechte mit Füßen, da ist jeder Kontakt eine Gratwanderung. Nicht erst seit dem umstrittenen Gasgeschäft, das Außenministerin Micheline Calmy-Rey vor einem Jahr in Teheran abgeschlossen hatte. So stand es der Schweizer Außenpolitik gut an, das sensible Treffen gestern Abend in Genf diskret behandelt und Fotos vom Händedruck zwischen Merz und Ahmadinejad nicht zugelassen zu haben. Dem Bundesrat kam es wohl auch gelegen, dass heute an der Antirassismuskonferenz kaum ein anderer westlicher Staat mit dem Außenminister vertreten war. So konnte auch Calmy-Rey mit ihrem kurzfristigen Verzicht einer zweiten direkten Begegnung mit Ahmadinejad aus dem Weg gehen. Offen bleibt, ob das Treffen mit Ahmadinejad für die Schweiz irgendwelche Fortschritte gebracht hat. Hier schweigt die Diplomatie. Was man aber aus diplomatischen Kreisen in Bern hört, die USA dürften zurzeit eher nicht an einer raschen Annäherung an den Iran interessiert sein. In weniger als 2 Monaten wählen die Iraner einen neuen Präsidenten. Bis dahin dürften die USA darauf verzichten, eine diplomatische Offensive loszutreten, die den Hardliner Ahmadinejad stützen würde.
Dominik Meyer. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit österreichischem Jetset auf Abwägen und lettischer Wirtschaft im Sturzflug. Zuerst aber nach Südafrika. Dort richtet der regierende afrikanische Nationalkongress ANC mit der großen Kelle an. An der Wahlkampfveranstaltung gestern Abend hielt er eine Massenveranstaltung im Johannesburger Ellis-Stadion ab, die zugleich in andere Stadien im ganzen Land und am Fernsehen übertragen wurde. Der umstrittene ANC-Chef Jacob Zuma gibt Gas für die Parlamentswahl von übermorgen Mittwoch. Und er erhält äußerst prominente Unterstützung von Nelson Mandela höchstpersönlich, dem ersten Präsidenten des demokratischen Südafrika und 90-jährigen Nobelpreisträger. Rudi Küng über dieses bemerkenswerte Gespann.
Die über 100.000 ANC-Anhänger gestern im Zentrum Johannesburgs, die meisten im gelben T-Shirt mit Zuma-Porträt, zeigten, dass die Regierungspartei auch nach 15 Jahren noch Massen zu mobilisieren vermag. Insbesondere mit ihrem neuen Chef und künftigen Staatspräsidenten Jacob Zuma. Die Strafuntersuchung gegen Zuma wegen Korruption, die sich über Jahre hinzog und vor kurzem eingestellt wurde, sehen sie als hinterhältige Machenschaften seines Vorgängers Thabo Mbeki. Auch Zumas Äußerung nach Sex mit einer HIV-positiven Frau, er habe sich ja geduscht, nimmt ihm hier niemand übel. Und offensichtlich auch Mandela nicht, der trotz größter Mühe zu gehen, dem Anlass in eben dem gelben T-Shirt mit Zuma-Porträt beiwohnt. Der 90-jährige Mandela ist zu schwach, um auch nur wenige Minuten zu stehen, weshalb seine Botschaft, die Botschaft des Vaters des südafrikanischen Volkes, wie die Sprecherin sagt, ab Rekorder eingespielt wird. Mandela mag es zum einen tatsächlich darum gegangen sein, öffentlich an die Hauptaufgabe des ANC zu erinnern, die Armut auszurotten, allen ein besseres Leben zu ermöglichen und eine geeinte und nicht rassistische Gesellschaft aufzubauen. Darüber hinaus war Mandela aber auch immer ein gehorsamer Mann seiner Partei, der 1986 im Gefängnis nur unter schweren Skrupeln ohne den Segen der Partei Geheimverhandlungen mit der Apartheid-Regierung aufnahm, wie er in seiner Autobiografie schreibt. So mag er dem Ruf der ANC-Führung gefolgt sein, weil diese zum ersten Mal von einer abgespaltenen Partei, dem Congress of the People, COPE, herausgefordert wird und ihre Anhänger mit allen Mitteln mobilisieren wollte. Aber auch auf der menschlichen Ebene ist Zuma Mandela viel näher, als sein kühler intellektueller Vorgänger Mbeki es war. Zuma ist wie Mandela ein Mann vom Land. Seine Eltern konnten ihm keine Schulbildung bezahlen, er musste die Tiere seines Vaters hüten und konnte sich erst im Gefängnis eine Ausbildung aneignen. Zuma verbrachte 10 Jahre gemeinsam mit Mandela auf der Gefangeneninsel Robben Island. Mandela jedenfalls zeigte sich gestern im Kreis der neuen ANC-Führung sichtlich entspannt und strahlte, als seine frühere Frau Winnie ihm die Hand hielt. Zuma aber, dem zahlreiche im Land misstrauen, während Millionen ihn verehren, dankte Madiba, wie der Clanname Mandelas heißt, dankte ihm dafür, dass er die Partei immer respektiert habe.
We have always been our leader and indeed respected your organization and participated in its activities. Thank you. Madiba, thank you for the lessons and good example.
Jacob Zuma im Beitrag von Rudi Küng aus Südafrika. Julius Meindl, dieser Name ist in Österreich ein Begriff. 4 Generationen lang begleitete ein hervorragender Ruf das Familienunternehmen. Julius Meindl-Läden waren die erste Adresse für das, was man einst Kolonialwaren nannte. Bis Julius Meindl der Fünfte ins Geschäft einstieg. Heute hat ein Gericht, dessen 57 Hektar großes Landgut Lehenshofen in der Steiermark, sogenannt plombiert, um Schadenersatzansprüche gegenüber Julius Meindl zu sichern. Ein Akt, der nicht nur den Niedergang einer Dynastie symbolisiert, sondern auch ein Licht auf das Bankengeschäft der letzten Jahre wirft. Joe Schelbert zeigt das auf.
Nun wird vielleicht nächsten Winter nicht mehr zur Fasanenjagd auf Lehenshofen geladen, wo Julius Meindl Österreichs Jet-Set würdig empfangen konnte. Angeklagt der Untreue, des Betrugs und der Provisionsschinderei darf Julius Meindl Wien nur verlassen, wenn er dies vorgängig der Polizei meldet. Gegen ihn werde ein eigentlicher Feldzug durchgeführt, klagte er, als er vor 3 Wochen 2 Tage in Untersuchungshaft saß und gegen eine Kaution von 100 Millionen Euro freikam. Immerhin hat er diese Summe aufgebracht, er, dessen Lieblingsspeise Kaviar ist und er, der Ferrari sammelt, wie er den Boulevardzeitungen anvertraute. Dabei hatte Julius Meindl einst ein bodenständiges Geschäft geerbt. Die Meindls waren Kaffeeröster, Kakaopulverhersteller und Händler für Feinkost, wie Datteln, Kokosnüsse und andere Kolonialwaren genannt wurden. Selbst Bruno Kreisky hat in seiner Autobiografie der Meindl-Filiale seiner Tante in Böhmen ein Denkmal gesetzt. Auf dem Höhepunkt 1937 gehörten zum Meindl-Imperium in Mitteleuropa über 1100 Filialen und 35 Produktionsanlagen. Auch nach dem Krieg blieb das Geschäft mit dem roten Fez auf dem Mohrenkopf im Firmenschild die Adresse in Österreich im sogenannten höheren Segment der Bevölkerung. Doch Julius Meindl, mittlerweile der Fünfte, wollte sich nicht mehr, wie er selbst einmal meinte, mit der Verderblichkeit von Gemüse auseinandersetzen. Julius Meindl wird Banker. Die Läden werden an Billa und Spar verkauft und Julius Meindl verschreibt sich dem Geldgeschäft im höheren Segment. Und dem Englischen. Er gründet Meindl European Land, die Meindl International Power und die Meindl Airport International, kauft Beteiligungen eben an Immobilien, Kraftwerken und Flughäfen und verkauft Zertifikate an Anleger. Doch die Beteiligungen entpuppen sich als ziemliche Fehlinvestitionen, aber die Provisionen für die Zertifikationsverkäufe, die Managementgebühren für die Verwaltung und die Tantiemen für die Verwendung seines Namens sprudeln kräftig. Seiner Bank geht es gut, macht Millionengewinne, doch die Anleger verlieren je nach Meindl Certificate zwischen 66 und 100%. Jetzt prüft die Finanzmarktaufsicht, die es in der Vergangenheit bei der Meindl Bank nicht so genau genommen hatte. Dies so der Vorwurf der Kläger auf Intervention des damaligen Finanzministers. Und Finanzminister war damals Karl-Heinz Grasser, der Sohn eines Kärntner Autohändlers, der dank Jörg Haider Regierungswürde erhielt. Und Grasser, ein bekennender Porsche-Fahrer, ist ein guter Freund Meindls, obwohl dieser eher auf Ferrari steht. Zusammen gehen sie auch auf Yachtferien, denn seit Grasser im Glasperlenimperium Swarovski eingeheiratet hat, ist auch er Mitglied des höheren Segments. Und seit er aus der Regierung ausgeschieden ist, gar Manager bei Meindls Zertifikatenhandel. Jetzt untersucht die Staatsanwaltschaft das Ringelspiel von der Karibik über Jersey, Liechtenstein bis Österreich. Doch so viel Fairness muss sein, für beide gilt die Unschuldsvermutung.
Mit dem Bericht von Auslandredaktor Joe Schelbert ist es 18.37 Uhr geworden, das Echo-Dossier. Wie kaum eine andere Region in Europa hat das Baltikum von der EU-Osterweiterung und der Globalisierung profitiert. Das trifft ganz besonders auf Lettland zu, das in den letzten Jahren mit Wachstumsraten von bis zu 12% brillierte. Doch dann kam die Wirtschaftskrise. Seither sinken die Wachstumsraten schneller, als sie gestiegen waren. Immer mehr Menschen werden arbeitslos und die Regierung warnt vor einem Staatsbankrott, trotz Milliardenhilfe von Währungsfonds und EU. Keine guten Aussichten für die lettische Bevölkerung. Nicht von ungefähr befürchtet die Regierung, dass dem Land nun noch die Arbeitskräfte in Scharen davonlaufen. Auslandredaktorin Brigitte Zink war eben in Lettland unterwegs.
Es sind 1000 Menschen, die in Lettland jeden Tag ihren Job verlieren. Und es gibt die Befürchtung, dass Lettlands Arbeitslosenkasse in einem halben Jahr schon leer ist. Um zu sparen und das Land vor dem Staatsbankrott zu retten, kürzt der Staat seinen Angestellten die Löhne um 20-30%. Solche Hiobsbotschaften kommen bei der gut ausgebildeten lettischen Mittelschicht gar nicht gut an. Bei Cynthia zum Beispiel, die zwar über einen Hochschulabschluss in Geologie und Ökologie verfügt, aber in Riga als Kellnerin arbeitet.
This is, I think, a problem here in Latvia, that people with education cannot work in places.
Das Problem in Lettland sind die geringen Löhne für qualifizierte Jobs. Als Ökologin verdienst du hier 200-300 Euro, weniger als eine Kellnerin. Das reicht für die Miete, aber essen willst du ja auch noch. Und falls du krank wirst, bleibt gar nichts übrig. Und jetzt haben wir noch diese Krise. Da stellt niemand mehr Arbeitskräfte ein.
But in September starts this crisis about all speaking and they didn't take more players, just workers.
Die Krise, immer weniger und vor allem schlecht bezahlte Jobs. Der Gedanke ans Auswandern ist bei Cynthia allgegenwärtig.
Yes, because I say you said that before living in England for like a student for this half a year.
Klar, denke sie ans Auswandern, nach England zum Beispiel, wo sie studiert habe, oder Spanien vielleicht. Der einzige Grund, der sie bis jetzt am Auswandern gehindert habe, sei die Sprachbarriere und natürlich auch noch Familie und Freundschaften hier. Cynthia ist kein Einzelfall. 63% der 20- bis 25-jährigen Lettinnen und Letten, so eine jüngst publizierte Umfrage, denken ans Auswandern, sollte sich die Krise noch verschärfen. Schlechte Aussichten für Lettland. Die Bevölkerung schrumpft und schrumpft, seit der Unabhängigkeit 1992 um knapp 10%. Abwanderung ist das größte Problem. Vor allem nach dem Beitritt Lettlands zur EU vor 5 Jahren. Damals, als Großbritannien und Irland den Arbeitsmarkt für die neuen EU-Länder öffneten, liefen dem Land die Arbeitskräfte in Scharen davon. 86.000 Lettinnen und Letten seien in den ersten beiden Jahren ausgewandert, sagt Aya Lulle. Sie ist Soziologin und Dozentin an der Universität Riga und hat die Abwanderung der ersten EU-Jahre untersucht.
Es sind die unterschiedlichsten Fachkräfte, die auswandern. Die meisten mit Fachhochschulabschluss. Handwerker, Programmierer, Krankenschwestern. Die wurden von britischen und irischen Unternehmen gezielt geholt. Aber auch junge, hochqualifizierte Menschen, Psychologen und Ingenieure, die in Irland oder Großbritannien als Kellner arbeiten.
Denn als Taxifahrer oder Putzfrau in einer Fabrik oder auf einer Hühnerfarm verdienen die Eingewanderten in Irland 2, 3, manchmal sogar 10-mal so viel wie in Lettland. Der Exodus von qualifizierten Arbeitskräften hielt sogar an, als der Aufschwung kam und damit neue und besser bezahlte Jobs. Trotzdem kehrten die meisten Ausgewanderten nicht zurück. Auch jetzt, wo Irland selbst in der Krise steckt, ist keine Rückkehrtendenz auszumachen. Die Soziologin macht die lettische Regierung dafür verantwortlich.
Und was mich besonders satraut in dieser Attieksme, ist, dass wir
Es beunruhigt mich, dass die Regierung Letten, die in Westeuropa arbeiten, als graue Masse von unqualifizierten Arbeitern betrachtet, die dann als Bettler zurückkommen und dem Staat zur Last fallen. Dabei gäbe es so viele qualifizierte Arbeitskräfte, die mit ihrem Know-how hier etwas aufbauen könnten.
Konkret spricht Aya Lulle die Strafsteuer an. Letten, die zurückkehren, müssen die Differenz zwischen der lettischen und der viel tieferen irischen oder britischen Einkommenssteuer zurückbezahlen. Pläne, diese Strafsteuer abzuschaffen, hat die Regierung vor 2 Wochen wieder fallen gelassen. Ausgerechnet jetzt, wo wegen der Wirtschaftskrise ein neuer Exodus droht. Statt die Ausgewanderten abzuschrecken, müsse Lettland überlegen, wie diese zur Rückkehr bewegt werden könnten, wenn in ein paar Jahren der Aufschwung wieder einsetze, sagt Aya Lulle.
Das produzierende Gewerbe wurde in den Boomjahren leider nicht unterstützt. Gehätschelt wurde hier nur, wer spekulative Immobilien- und Finanzgeschäfte betrieb. Mit dem Abbau bürokratischer Hürden, mit konkreter Hilfe beim Suchen von Arbeit und Wohnung, könnten viele zur Rückkehr bewogen werden. Wenn nicht, verstärkt dies die aktuelle demografische Krise in Lettland.
Laima Muktupavela ist aus Irland zurückgekehrt. 2001 hat die 47-jährige Schriftstellerin ein halbes Jahr auf einer Champignonfarm Pilze geerntet. Hätte sie nicht 4 damals noch schulpflichtige Kinder gehabt, sagt Muktupavela, wäre sie dort geblieben. Irland habe ihr ausgezeichnet gefallen, ein Land mit besten Voraussetzungen für Leute, die etwas Neues aufbauen wollen. Laima Muktupavelas Worte erstaunen. Ihre Erfahrungen als Champignonpflückerin hat sie in einem Roman veröffentlicht. Und was die Hauptperson Iva da als Mushroompicker so alles durchmacht, lässt einen den Appetit auf Pilze vergehen. 7 Tage die Woche pflückt sie Champignon, muss hungern, wenn der Farmerie keinen Lohn zahlt, haust mit 10 anderen Migranten in einer abgestandenen Scheune und wird von eigenen Landsleuten beklaut und belästigt. Nein, sagt die Autorin, die sei keine Fiktion. Aber die meisten Letten putzten halt lieber Toiletten, als in Lettland zu noch schlechteren Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Und mit dem Geld könnten sie die Familien zu Hause unterstützen, sagt Muktupavela.
Un tādēļ arī ļoti daudz cilvēku, kas strādā Īrijā, viņi tur varbūt naudu netērē.
Immer häufiger höre sie von ausgewanderten Letten, dass diese das Geld nicht mehr nach Hause schickten, sondern in Großbritannien, in Irland selber investierten, sagt Buktu Pavela. Eine weitere Hiobsbotschaft für Lettland, dessen Staatskasse bald leer ist.
Brigitte Zink, eben zurück aus Lettland, das war ihr Dossier von dort. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Sabine Manz, für die Nachrichten Rolf Hieringer, am Mikrofon Simon Watzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.